Sehr, sehr kurzen Text, Galater 5, Vers 22. Manche kennen ihn vielleicht auswendig, können mit ihnen sprechen. Nach Luther, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Ute, ich bin begeistert. Das ist das. Wow. Und andere. Die Frucht des Geistes in einer neunfachen Traube steht sie vor uns, habe ich mal als Jugendlicher gelernt, auswendig. Und wenn man es genauer anschaut, merkt man, es sind 3x3 Begriffe, 3x3 Tugenden oder Werte, Liebe, Freude, Friede als die erste Dreierzahl, Geduld, Freundlichkeit, Güte als die zweite Dreierzahl und dann als dritte Treue, Sanftmut und Keuschheit. Ich habe, so wie es meiner inneren Überzeugung entspricht, 3 Punkte mitgebracht. Der erste Punkt ist Lebenswerte, Lebenswerte. Ja? Lebenswerte, das ist das Adjektiv, Lebenswerte, das ist das Nomen, nur dass das auch genau einordnet. Ich habe diese meist falsch verstanden, diese Frucht des Geistes. Und deshalb musste ich für mich erstmal ein paar Missverständnisse ausräumen. Ich habe ganz oft gedacht, dieser Vers spricht über meinen Gemütszustand, über meine Gefühle. Also Liebe, Freude, Friede, das fängt ja so bei mir an. Und dann frage ich mich, empfinde ich Liebe, empfinde ich Freude, empfinde ich Friede? Und wenn ich dann so reinschaue in mein Leben und es ist morgens früh und ich muss aufstehen und habe nicht genug geschlafen und so, dann sage ich mir, das ist jetzt nicht so unbedingt mein primärer Gefühlszustand, Liebe, Friede, Freude, sondern eher, wo ist der Kaffee und ich rasiere dich dennoch, auch wenn ich dich nicht mag. Also das ist dann so mehr das Gefühl. Aber ich habe gemerkt, ich lese den Vers völlig falsch. Da geht's gar nicht um mich und um meine Gefühle. Es geht um was ganz anderes. Es geht um Lebenseinstellungen, Lebensrichtlinien, um Lebenswerte, um Maßstäbe und Ziele. Sondern es geht also nicht um Gefühle, sondern um konkrete Anweisungen zu einem gelingenden Leben. Das hoffe ich euch nachher noch zu beweisen, damit ihr mir jetzt das auch nicht nur einfach so glauben müsst. Das zweite Missverständnis, was ich habe, ist, dass es so um einzelne Früchte geht nach diesem Pick-and-Choose-Prinzip. Also, wie heißt das auf Deutsch? Man wählt sich aus, was man möchte. Aber Paulus spricht ja hier von der Frucht. Also das ist im Singular, in der Einzahl, die Frucht des Geistes ist dieses Gesamtpaket. Man könnte also sagen, das ist der Ertrag des Lebens. Es ist nicht nur das Einzelne. Ich kann nicht sagen, okay, mir gefällt die Sanftmut, aber das mit der Freundlichkeit, das gefällt mir nicht so. Oder mir gefällt das mit dem Glauben oder der Vertrauen, Treue, wie man es übersetzt, aber mit Frieden habe ich es nicht so. Ne? Ich muss da schon auch manchmal auf den Putz hauen. Paulus redet von einem Gesamtertrag eines Lebens, die Frucht, der Ertrag eines vom Geist geleiteten Lebens. So müsste man es nämlich am besten übersetzen. Die Frucht des Geistes ist dieses Gesamte. Und da merken wir, dass wir an diesem Thema Veränderung dran sind, weil das ist ja ein Ziel, auf das hin wir uns verändern können und verändern wollen. Es ist ein Gesamtergebnis, eine Auswirkung dessen, dass Gottes Geist unser Leben bestimmen kann. Und mein drittes Missverständnis ist, dass ich immer dachte, das ist so ein Automatismus. Heiliger Geist rein, Frucht des Geistes raus. Ja? Ich muss einfach nur genug beten und Heiliger Geist in mich aufnehmen und dann ist automatisch, dann bin ich automatisch fröhlich, freudig, friedevoll und so weiter. Vielleicht funktioniert es bei euch, bei mir nicht wirklich. Und dann habe ich gemerkt, das hängt mit dem vierten und letzten Missverständnis zusammen, das ich immer hatte, dass der Fokus ja gar nicht auf dem Einzelnen ist, sondern dass Paulus hier, und das sieht man im Gesamtzusammenhang, über das Miteinander in der Gemeinde redet. Und er sagt, da geht es nämlich darum, dass die sich total zerfetzen. Und er sagt kurz davor und kurz danach, passt auf, wenn er euch so anbellt, dass er euch nicht auch noch gegenseitig zerfleischt wie die Hunde. Also eigentlich redet er gar nicht hier über den Einzelnen, sondern er redet über eine Gemeindeethik, über die Werte des Miteinanders. Das zeigt dieser gesamte Zusammenhang. Also Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Mein erster Punkt ist, sind Lebenswerte, und zwar für uns als Gemeinschaft, sicher auch für den Einzelnen, das ist ja kein Ausschluss. Aber es geht um das Miteinander. Werte, die dem Geist Gottes entsprechen, Werte, die das Miteinander regieren sollen und das Leben in der Gemeinschaft lebenswert machen können. Wenn man das nochmal ein bisschen aufteilt, diese 3x3, dann könnte man sagen, Liebe, Freude, Friede, das hat etwas mit der Atmosphäre des Miteinanders zu tun. Die Atmosphäre, die unter uns herrscht, Liebe, Freude, Friede. Geduld, Freundlichkeit, Güte, das hat etwas mit Respekt und mit Stehenlassen zu tun. Miteinander, ja, einander ertragen, geduldig sein. So geht es dann ja auch weiter in Galater 6. Ertragt einander und tragt die Lasten des anderen. Und wenn jemand mit einer Sünde überrascht wird oder entdeckt wird, dann sollt ihr, die ihr geistlich seid, ihm zurechthelfen, in einem Geist der Sanftmut und Geduld. So geht es dann weiter in Galater 6, Vers 2, also wenige Verse danach. Also Geduld, Freundlichkeit, Güte ist dieses Respekt, dieses Stehenlassen, dieses Fördern. Und das Dritte, Treue, Sanftmut und Keuschheit, da geht es um Verbindlichkeit und um Grenzen. Ich sag's nochmal, Treue, Sanftmut und Keuschheit, dieses dritte Dreierpack, da geht es um Verbindlichkeit und es geht um Grenzen. Dieses letzte der Worte, da hängt man ja immer so ein bisschen, das geht ja so schön los mit Liebe, Friede, Freude und auf einmal ist man bei der Keuschheit und das Wort ist ja ein bisschen erstmal ein altes Wort und ist nicht ganz mehr so verständlich vielleicht, weil man da auch Assoziationen hat, die irgendwie nicht so hilfreich sind. Das, was Luther hier als Keuschheit übersetzt, das Wort enkrateia im Griechischen, heißt eigentlich, dass man sich selbst beherrscht, dass man sich auf der Spur hält. Die Kratos, das ist die Kraft, Kratos ist die Kraft und enkrateia heißt es, man hält sich mit Kraft auf dem richtigen Weg. Also man könnte es am besten vielleicht als Selbstbeherrschung übersetzen. Das bedeutet zum Beispiel, dass man Grenzen beachtet, keine sexuellen Übergriffigkeiten zulässt oder selbst vielleicht sogar begeht. Die Römer, und das ist ja das Umfeld der damaligen Zeit, konnten ihre Sklaven, seien es Männer oder Frauen, egal, oder Kinder, wie Objekte behandeln. Die hatten keine Einschränkungen gegenüber denen. Aber enkrateia bedeutet dann in solch einem Zusammenhang, dass man sich selbst einschränkt. Nur weil jemand stärker ist, darf er den anderen, den Schwächeren nicht ausnutzen, auch nicht sexuell ausbeuten. Und wir merken, wie angesichts der MeToo-Bewegung, die ihr sicher kennt, dieser Wert der Keuschheit, der oft als hinterwäldlerisch oder altmodisch verlacht wurde, wieder ein ganz neues Gewicht bekommt. Nämlich diese Begrenzung, ich akzeptiere, dass ich Grenzen habe und dass ich auch diesem Bereich, den Paulus hier benennt, auch eine Selbstbegrenzung brauche und dass diese Selbstbegrenzung zum Miteinander gehört. Dass also auch Achtung von Grenzen neben der Verbindlichkeit und der Nähe, die wir einander auch schenken wollen, dennoch gleichzeitig der Respekt und die Grenzen eine ganz besondere Bedeutung haben bei diesen Lebenswerten. Jetzt müsste man eigentlich jedem dieser neun Worte, Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, eine eigene Predigt widmen, weil jeder von denen so wichtig ist. Und dann ist mir aufgefallen, das haben wir schon mal vor ein paar Jahren gemacht. Ich habe es aber nicht mehr geschafft. Ich bin überzeugt, dass wir das in unserem Predigtarchiv irgendwo haben und auch über die Homepage des Christustreff zu finden ist, wenn jemand da nochmal in die Tiefe gehen will. Ich weiß auch nicht, wer damals darüber gepredigt hat. Das glaube ich nur, dass es eigentlich wertvoll wäre. Aber diese neun Einzelwerte sind alle Teil dieses Ganzen. Und wie eine Frucht, die wächst an einem Weinstock zum Beispiel, brauchen diese Lebenswerte im Leben einer Gemeinschaft, aber auch im Leben des Einzelnen Pflege und Schutz und Wachstumsförderung. Sie sind kein Automatismus, der irgendwie von selbst entsteht, sondern sie sind ein Bündel von Zielen und Werten, an denen man sich ausrichtet und auf die man sich ausrichtet. Sie geben eine Richtung dar, in die unser Leben sich verändern und erneuern kann und soll. Und da sind wir bei diesem Wort. Also, erstens die Frucht des Geistes, 3x3 Lebenswerte, Lebenswerte. Ich frage das nachher ab, ob das jemand noch weiß. Zweiter Punkt. Erneuerung braucht Entscheidung. Ich habe jetzt hier nicht von Veränderung, weil ich wollte gerne die Alliteration, also das 2x E haben, sonst hätte ich auch gesagt, Veränderung braucht Entscheidung, aber ich bleibe jetzt mal bei Erneuerung, ich meine das Gleiche. Erneuerung braucht Entscheidung, damit man sich es einfacher merken kann. Werte brauchen Entscheidungen. Lebenswerte erfordern Lebensentscheidungen. Das zeigt dieser Zusammenhang. Es ist immer wichtig, diesen zu lesen und zu verstehen. Und hier stehen zwei Begriffe, die wesentlich sind für biblische Ethik. Und zwar für die Entscheidung und die Unterscheidung. Nämlich der Begriff Fleisch, Sarx auf Griechisch, und Geist, Pneuma auf Griechisch. Gemeint ist, und das ist jetzt ganz wichtig, nicht etwa der Gegensatz Leib, Körpergeschöpflichkeit gegenüber Geistigkeit, sondern was Paulus hier mit diesen beiden Begriffen meint, hat zunächst gar nicht mal mit dem Körper direkt zu tun, weil das Fleisch, das kann auch im Kopf sein, oder das kann, gemeint ist, ein Leben im Egoismus oder ein Leben unter der Führung des Geistes Gottes. Das sind die Unterschiede. Es geht also nicht um eine Abwertung des Körpers oder der Geschöpflichkeit oder dass die Seele und der Geist besser wären als der Körper, sondern es geht um diese Unterscheidung. Lebe ich nach dem Fleisch, das heißt in der Selbstführung, in menschlicher Selbstsucht, oder lebe ich in der Unterordnung unter Gottes Geist? So habe ich es auch in meiner Übersetzung das Buch übersetzt. Dennoch, um es in der Gänze wirken zu lassen, diesen Zusammenhang, lese ich zunächst diesen Abschnitt in der Version von Martin Luther vor. Und zwar Luther 2,17, also die Reformationsjubiläumsausgabe. Und der Zusammenhang, der hier ist, der zeigt uns, dass es bei dieser Frucht des Geistes in der Tat um Entscheidung geht, um Lebensentscheidung, weil Erneuerung Entscheidung braucht. Vers 16, Galater 5. Ich sage euch, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Vers 19, offenkundig sind die Werke des Fleisches. Als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen und Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage es noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Wir merken hier auf einmal einen ganz starken Gegensatz zwischen dem, was er Paulus als das Fleisch bezeichnet. Und da sind dann auch so Sachen wie Feindschaft, Hader, Eifersucht. Das hat mit Körper erstmal gar nichts zu tun drin. Da zeigt das also, Fleisch heißt hier nicht Körper, sondern es heißt eine Einstellung, die der Geisteinstellung, der Einstellung des Geistes Gottes entgegensteht. Also hier wird es richtig krass, auch gerade wenn man den Luthertext liest, der hat ja diese kräftige Sprache. In meiner Übersetzung hört sich das etwas milder an. Ich lese es, was ein vom Selbstsucht, so übersetze ich Fleisch, getriebenes Leben hervorbringt, ist ja unübersehbar. Das sind Lebensweisen wie sexuelles Fehlverhalten, Unreinheiten, Zügellosigkeit, Verehrung falscher Götter, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutanfälle, Egoismus, Streitereien, Trennungen, Neidereien, Besäufnisse, Fressgelage, also gut, mit dem etwas milder ist es jetzt auch schon wieder vorbei, und ähnliche Dinge. Ich sage euch ganz deutlich voraus, so wie ich es euch schon früher gesagt habe, die solche Dinge praktizieren, werden kein Erbe in der neuen Wirklichkeit Gottes antreten können. Doch der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben andere Handlungen und Einstellungen hervor, und zwar Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Also dieses Entweder-Oder, diese Entscheidungssituation, über die Paulus hier redet, des Lebens aus einer menschlichen Selbstherrlichkeit heraus, mit einer selbstsüchtigen Lebenseinstellung, wo ich im Zweifelsfall mich so verhalte, dass es mir immer nützt, und wenn es dann eben knallt und kracht und wenn es Zorn und Zank und alles gibt, dann ist mir das auch egal, weil es geht ja um mich, steht dieser anderen, dem Geist Gottes angepassten, gemeinschaftsfördernd, das Leben fördernden Lebenswirklichkeit entgegen. Leben in der Führung durch Gottes Geist. Leben also nach eigenem Gutdünken und aus unseren eigenen Impulsen heraus oder Leben in Übereinstimmung mit Gottes Willen und geleitet von seinem Geist. Das, sagt Paulus, ist eine grundlegende Entscheidung, die aber immer wieder in den einzelnen Situationen unseres Lebens nachvollzogen werden muss. Dass wir also konkret, wenn es darauf ankommt, eine Entscheidung treffen für die Liebe, für die Freude, für den Frieden, für die Geduld, für die Freundlichkeit, für die Güte, für die Treue, für die Sanftmut, für die Keuschheit. Also die Entscheidung, die ich treffe, ich will mich so verhalten, oder da, wo ich merke, das kann ich noch nicht, oder das will ich nicht, oder das überfordert mich, dass ich dann vielleicht Schritte in die Richtung gehe und zumindest sage, das will ich. Ich bin da zwar noch nicht bei Friede, Freude, Geduld und so weiter, sondern aber ich will dahin. Und sich vielleicht auch Hilfe holt aus der Gemeinschaft heraus. Das erfordert dann natürlich wieder Demut. Dass man sagt, du pass mal auf, ich merke, ich kämpfe immer mit diesen Eifersuchtsgedanken. Oder in mir wallt immer dieser Zorn auf. Oder ich zanke mich dauernd. Oder. Kannst du mir mal einen Rat geben? Kannst du mal mit mir beten? Kannst du mir mal helfen? Aber es geht letztlich nicht um das perfekte Leben. Es geht nicht darum, dass wir alle nur sozusagen Fruchtträger sind und jeder hat so eine Frucht am Kopf und wir sind alle so toll. Sondern es geht darum, dass wir uns in eine Richtung bewegen und dass wir einander dabei helfen und dass wir als Gemeinschaft, die Christus nachfolgt, diese Werte ernst nehmen und an diesen Werten uns orientieren und einander darin stärken, diese Werte in unserem Leben und unserem Miteinander umzusetzen. Entscheidung ist grundlegend für christliche Ethik. Das will ich jetzt nicht vertiefen, nur ganz kurz sagen. In der Bergpredigt sehen wir es ganz deutlich bei Jesus. Er sagt, es gibt eine enge Tür, es gibt eine breite Tür. Es gibt einen schmalen Weg, es gibt einen breiten Weg. Es gibt sowas wie eine Entscheidung. Genauso die Didache, eine der frühesten christlichen Lebensregeln, direkt nach dem Neuen Testament, spricht von der Entscheidung zwischen zwei Wegen. Und ich habe jetzt keine Zeit dazu, diese früheste christliche Schrift, die ich euch zur Lektüre empfehle, die 12 Apostellehre oder Didache, zu zitieren, aber ich werde das in einem Seminar im Januar machen, beim Zinzendorf. Und wenn das interessiert, kann da vielleicht vorbeikommen. Also es geht immer um zwei Lebenswege, der eine oder der andere. Und das sind einander ausschließende Entscheidungsvarianten. Ich denke, der Punkt ist jetzt klar, Nachfolge von Jesus, Leben nach dem Geist fordert Entscheidungen ganz konkret zu einem Leben in Friede, Freude, Liebe, Friede, Freude, Geduld, jetzt habe ich es falsch, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dritter und letzter Punkt, klassisch immer kürzer als der erste und der zweite, nur zur Entspannung. Der erste war Lebenswerte, Lebenswerte. Also Hesse sage ich Lebenswerte, Lebenswerte. Und zweitens war Erneuerung braucht Entscheidung und das dritte Maßstab und Motor. Kurz zum Abschluss, Maßstab, das ist Jesus. Weil wenn wir auf diese Frucht des Geistes schauen, dann sehen wir ein Porträt von Jesus. Und das ist das Spannende, dass neutestamentliche Ethik immer zurückgebunden wird an Jesus. Und ich denke, das schwebt Paulus hier vor, genauso wie im 1. Korinther 12, wo er die das Hohelied der Liebe schreibt. Die Liebe ist langmütig und freundlich, sie eifert nicht. Da hat er Jesus vor Augen. Genauso hat er hier Jesus vor Augen, wenn er von einem Leben in der Fülle und in der Frucht des Heiligen Geistes redet. Dieser Maßstab ist Jesus und das ist sein Wort, das wir in der Bibel finden. Das ist die Offenbarung Gottes. Das ist die Lehre Jesu und seiner Jünger, der Apostel, die er eingesetzt hat. Und diese Maßstäbe, diese Werte, das wissen wir auch, sind klar und eindeutig. Der Motor für diese Maßstäbe und für dieses Leben, das ist die Wirklichkeit des Gottesgeistes. Die Kraft der Veränderung, der Erneuerung, die in uns wirkt. Jesus und sein Geist, Maßstab und Motor. Dieser Zweiertakt. Und das Ganze zur Ehre Gottes des Vaters. Und so sind wir dann bei einer trinitarischen Ethik. Orientiert an Jesus, motiviert durch den Geist Gottes, soll unser Leben Frucht bringen zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist biblische trinitarische Ethik. Also Veränderung und Erneuerung, weil Gott uns dazu aufruft. Erstens Lebenswerte, an denen die Gemeinschaft und einzelne Menschen heil werden können. Erneuerung braucht Entscheidungen, immer neue Entscheidungen, aufgrund des guten Weges, den Gott uns zeigt. Und Maßstab und Motor sind Jesus und sein Geist. So wird unser Leben immer mehr geprägt von Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Herr, wir danken dir für dein Wort, das Maßstab und Weg ist und uns zeigt, auf welchem Weg wir uns verändern können in eine gute Richtung und heilsam miteinander umgehen können. Hilf uns dazu. Amen.